Vater, wir danken dir heute Morgen aus der Tiefe unseres Herzens für alles Gute, was du in unserem Leben getan hast. Papa, wir danken dir, dass wir errettet sind. Wir danken dir, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass wir Überwinder sind, weil du, Jesus, gesagt hast, seid getrost, seid getröstet. Ich habe diese Welt überwunden. Und dieser Überwinderglaube lebt in mir. Halleluja, Vater, du sagst, wir können auch überwinden, wenn wir Jesus nachfolgen, mit ihm gehen. Und danke, dass wir alles überwinden. Jede Traurigkeit, jeden Angriff, jede Enttäuschung, auch jede Verletzung. Auch da, wo Menschen böse mit uns umgehen, wir können das alles überwinden in dir. Ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Vater, auch heute Morgen ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Und wir entscheiden uns jetzt für das Wort Gottes, für Friede, Freude und Gerechtigkeit. Der Maßstab deines Reiches. Und das proklamieren wir jetzt auch über die Atmosphäre. Hier herrscht Friede, Freude und Gerechtigkeit. Halleluja. Alles ist gebunden, was dich nicht meint. Und alles geht jetzt weg. Auch von unserer Seele, von unseren Gedanken. Jede schwarze Wolke über unserem Kopf verzieht sich jetzt in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, wo der Geist des Herrn ist. Amen. Halleluja. Yes. Wow. Gott ist gut, oder? Habt ihr euch schon mal so Gedanken gemacht, was das ist, wo der Vater sich im Neuen Testament am meisten dazu stellt? Wer hat eine Idee? Zu was stellt sich der Vater im Neuen Testament, im Neuen Bund generell, zu was stellt er sich am allermeisten dazu? Was ist die Hauptaussage des Vaters im Neuen Bund, im Neuen Testament? Weiß es jemand? Nein. Glaube, Liebe, Gemeinde, ist alles nicht verkehrt, aber die Hauptaussage, die der Vater getroffen hat, haben wir schon gehabt. Sein Wort haben wir auch schon gehabt. Ihr sagt alle richtige Dinge, aber der Vater hat sich zu einer Sache ganz bewusst gestellt. Super, Martin. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit dem neuen Bund fing die Sohnschaft an. Vorher gab es keine Sohnschaft. Es gab nur ein Bund zwischen Gott und einem Volk und sie waren Knechte, nicht Söhne und nicht Töchter. Sie waren Knechte. Und die Hauptaussage im Neuen Testament ist, dies ist mein geliebter Sohn, in welcher Form auch immer. Ja? Viele Stellen gibt's, wo es heißt, wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Also ist Vaterschaft, wo auch die Töchter dazugehören, ist der Kern vom neuen Bund. Ist die tiefste, der tiefste Kern vom neuen Bund. Und wenn du jetzt das irgendwie verstanden hast, dann weißt du, dass wer an den Sohn glaubt, glaubt an den Vater. Und der Vater glaubt an dich, weil er in dir was sieht, den Sohn. Super. Wenn du jetzt Mr. S wärst, was würdest du dir überlegen, um Gottes Pläne zu zerstören, um Gottes Wege kaputt zu machen? Du müsstest auch eine Aussage treffen bezüglich eines Glaubens. Feuer bekämpft man mit Feuer. Feuer bekämpft man mit Feuer. Hör mir gut zu. Das, was du gerade bekannt hast, dass wer den Sohn hat, hat den Vater, ist was? Glauben. Wenn du Glauben aus Menschen rausbekommen willst, kriegst du das nicht, indem du hingehst und sagst, aber was du für ein Mist glaubst. Funktioniert nicht. Schon mal ausprobiert. Bei den tiefsten Religiösen und bei den Sekten und was sie alles machen, was die Leute alles so glauben. Glaube ist sehr stark in den Herzen der Menschen. Also kannst du Glaube nur mit was bekämpfen? Mit Glauben. Sehr gut. Ihr habt's verstanden. Du kannst Glauben nur mit Glauben bekämpfen. Und der Teufel weiß das. Der Teufel weiß es. Er kann nicht hingehen und sagen, Jesus gab es nicht. Weil Jesus ist eine historisch verbriefte Person. Er kann aber hingehen und sagen, er ist nicht der Sohn Gottes. Die einen glauben, er ist der Sohn. Und wenn du das weghaben willst, musst du einen anderen Glauben schaffen, kreieren, etablieren, wo die anderen glauben, er ist nicht Gottes Sohn. Logisch, oder? Oder nicht? Weil du kriegst Glauben aus Leuten nicht raus. Du kannst nur Glauben mit Glauben bekämpfen. Oder mit Antiglauben, nenn's wie's willst. Wer weiß, wie dieser Glaube heißt, wo eine andere Bibel ist, entstanden ist, wo permanent sich es um eine Sache dreht, dass Gott keinen Sohn hat. Gott braucht keinen Sohn, Gott hat keinen Sohn, Gott wird niemals einen Sohn haben. Wer weiß es? Wie heißt es? Islam. Sehr gut. Der Teufel hat eine Religion geschaffen, den Islam, wo die Leute glauben, Gott hat keinen Sohn. Wenn sie glauben, er hat keinen Sohn, was haben sie dann auch nicht? Den Vater. Danke, Marion. Wenn sie den Sohn nicht haben, haben sie was nicht? Den Vater. Meine Nachbarin ist Türkin, mit der habe ich die letzte Woche diskutiert und hat sie mir erzählt, sie hat selber im Koran geforscht und hat festgestellt, man braucht nicht 5-mal am Tag beten. Das ist überhaupt nicht, steht gar nicht im Koran. Dann sagt sie, Kopftuch tragen steht auch nicht im Koran. Dachte ich, interessant. Und Schweinefleisch essen steht auch nicht im Koran. Ein paar Sachen stehen in den Hadithen und so, aber ich fand es interessant. Und dann fing sie mit Jesus an. Und überhaupt, obwohl sie nicht eine gläubige oder praktizierende Muslima ist, sagte sie zu mir, und das mit Jesus ist ja sowieso auch alles verlogen. Den gab's ja gar nicht. Und ja, und dann ist er auch gar nicht gestorben am Kreuz. Das steht im Koran, dass er nicht am Kreuz gestorben ist. Ist ein Doppelgänger gestorben. Merkt ihr, wie der Teufel arbeitet? Es geht mir nicht, ein Predigt zu machen gegen den Islam. Das ist, habe ich heute Morgen nicht vor. Ich möchte euch nur zeigen, wie der Teufel arbeitet. Er kommt nicht zu dir und sagt, gib den Glauben an Jesus auf. Macht er nicht. Hat er schon mal gemacht? Macht er nicht. Er kommt anders zu dir. Er sagt, sollte Gott gesagt haben, dass er dich liebt? Hat Gott dir wirklich alles vergeben? Bist du hier wirklich richtig? Liebt der Thomas dich wirklich? Komm! Wisst ihr, alle Armeen, alle Regierungen der Welt haben einen Geheimdienst. Und der Geheimdienst hat nur einen Zweck, rauszufinden, was der Feind denkt oder macht. Vor allem, was er denkt. Was er macht, siehst du dann. Aber du musst vorher wissen, bevor er was macht, musst du wissen, was er denkt. Weil wenn du weißt, was er denkt, weißt du, was er machen wird. Korrekt? Wenn du den Teufel kennst, und du kannst ihn kennen, seine Werke sind offenbar für uns, kannst du erkennen, was er vorhat. Er ist ein Lügner, ein Vater der Lüge, und von Anfang an lügt er und betrügt er. Und Leute, die glauben, dass Gott keinen Sohn hat oder dass die Wissenschaft sagt, Jesus war mit Maria Magdalena verheiratet, kommt dauernd auf Phoenix und die anderen Wissenschaftssendungen, die lebten in Frankreich, die hatten viele Kinder. Es ist egal, ob du religiös glaubst, ob du wissenschaftlich glaubst oder irgendwie anders, du bist weg vom Sohn, bist du weg vom Vater. Ganz einfache Rechnung. Also versucht der Teufel alles zu tun, dass du nicht an den Sohn glaubst. Ist das nicht interessant? Dazu hat er eine Weltreligion geschaffen, die zahlenmäßig so viel ist wie die Christen. Wobei da auch viele Namensmuslims sind, da viele Namenschristen. Aber er hat eine Gegenreligion geschaffen, die sagt, Gott hat keinen Sohn und er braucht keinen Sohn. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn war, war er ein Mensch wie alle anderen. Dann kann er nicht für unsere Sünden sterben, weil er nicht sündlos ist. Er kann auch keine Erlösung darstellen. Merkt ihr, wie perfide das ist? Und du kriegst es nicht aus den Köpfen von den Leuten raus. Nicht mal bei denen, die ihren Glauben nicht praktizieren. Die nicht streng gläubig sind, wie auch immer. Die Woche hatte ich einen Satz vom Herrn im Kopf, der beschäftigt mich die ganze Woche. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was der Herr mir sagen will. Und da habe ich angefangen zu forschen in der Bibel, was darüber steht. Und zwar in Johannes 19, Vers 37. Johannes 19, Vers 37. Und da heißt es, und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Ist es nicht interessant? Früher habe ich immer gedacht, ja, das sind die römischen Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben. Die Woche erst kam es mir so richtig, wo der Heilige Geist mir gezeigt hat, nee, da geht's um so viel mehr als nur um die römischen Soldaten. Wer sind sie? Wer sind sie? Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und da kamen mir einige Sachen vom Heiligen Geist. schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Es gibt insgesamt drei Bibelstellen. Eine im Alten Bund, Sacharja, auf was sich das Wort bezieht, das seht ihr da. Dann gibt es diese Stelle in Johannes und eine in Offenbarung. Das ist interessant. Schließt sich wieder ein Kreis im Wort. Und hier ist es prophetisch. Hier ist es prophetisch noch nicht geschehen. Der Prophet sagt, sie werden, wer sie? Eine Gruppe von Menschen, die wir uns gleich anschauen werden, wer das ist. Sie werden den sehen, sie werden Jesus sehen, den sie durchbohrt haben. Und dann hat Gott mir offenbart, um was es da wirklich geht. Es geht nämlich um die komplette Menschheit. Es geht um die komplette Menschheit, ohne eine Ausnahme. Die ganze Menschheit wird den sehen, den sie durchbohrt haben. Sag Heiliger Geist. Du, bete Heiliger Geist. Offenbar mir das. Gib mir Weisheit, das jetzt zu verstehen. Wir schauen uns das mal in Sacharja an, 12,10. Und da heißt es, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind und werden sich um ihn betrüben, wie man betrübt um den Erstgeborenen. Wow. Gott sagt, sie werden den Messias sehen. Da muss das sichtbar da sein. Korrekt? Und sie werden drüber weinen und klagen, den sie durchbohrt haben. Die Juden haben Jesus religiös durchbohrt, die Heiden durch ihren Unglauben. Ich weiß nicht, ob du das greifen könnt. Für uns wurde Jesus auch durchbohrt. Auch wir haben Jesus durchbohrt. Aber wir haben einen Sieg daraus. Wir haben Gottes Heil als den Sohn Gottes für uns angenommen. Und alle Menschen, nochmal zur Wiederholung, die ganze Menschheit, jeder einzelne Mensch, der je geboren wurde, hat Jesus durchbohrt. Am Kreuz. Wir haben ihm diese Wunden zugefügt. Durch unsere Schuld und durch unsere Sünde. Und Jesus wollte, dass er durchbohrt wird. Er hat gesagt, ich gehe freiwillig ans Kreuz. Niemand kann mein Leben nehmen, es sei denn, ich lasse es. Wir, die wir gläubig sind, für uns ist es der absolute Segen, dass wir Jesus durchbohrt haben. Weil wir sagen, ja, das Kreuz ist meine Rettung. Für die Heiden, ja, Heiliger Geist offenbar's. Wenn wir den Durchbohrten sehen und seine Wunden, könnt ihr euch erinnern, als Jesus auferstanden war, wo sie dachten, er ist ein Geist? Jesus sagte, seht meine Wunden an, leg deinen Finger rein, hat er zu Thomas gesagt. Die Löcher waren da und groß. Seh meine Wunden, ihr habt mich durchbohrt. Aber Jesus sagt seinen Kindern, seht, was ich für euch gemacht habe. Für uns ist der Durchbohrte eine Freude. Es ist unser Heil, unser Frieden, unser Glück. Der größte Gewinn, den du in deinem Leben haben kannst. Die Heiden, die lästern und lachen und sagen, Gott hat keinen Sohn, ob das aus der Religion ist, ob das aus der Wissenschaft ist, die werden ihn sehen. Und die werden weinen und klagen, weil sie den Messias verworfen haben. Dann werden sie wissen, wenn sie ihn sehen, bei der dritten Wiederkunft. Jesus kommt noch einmal und noch einmal. Bei der dritten werden ihn alle Menschen sehen. Bei der zweiten kommt er zu uns für die Entrückung. Okay, da kann die Normalos werden ihn nicht sehen. Da wird die Entrückung sein, werden alle Kinder bis 19 und alle gläubigen Christen werden weg sein auf einmal. Und sie werden es erklären und sagen, ja, das waren die Außerirdischen und was weiß ich, die Marsianer und keine Ahnung, alle möglichen Theorien. Aber beim dritten Mal, wenn Jesus zurückkommt mit der siegreichen Gemeinde, mit dir und mir auf seinem weißen Pferd, was du in Offenbarung liest, wird ihn die ganze Welt am Himmel sehen. Und dann werden alle wissen, die Buddhisten, die Moslems und alle Wissenschaftler und alle möchtegern Professoren und Doktoren, werden ihn sehen. Wen? Den sie durchbohrt haben. Und sie werden entsetzt sein. Sie werden sich über die Maßen entsetzen. Sie werden einen Schrecken haben, der von Gott kommt und sagen, oh Gott, wir haben den Messias gekreuzigt und haben ihn verachtet und ausgelacht. Versteht ihr, was da steht? Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben, dem sie Leid und Schmerz zugefügt haben, was für sie sinnlos blieb. Das ist ihre Schuld. Wir, die wir wiedergeboren sind, haben dieses Durchbohren für uns angenommen und Jesus sagt, gerne für dich, Thomas. Versteht ihr, was da passiert? Leute, das ist heftig, oder? Das ist der Oberhammer. Und die werden klagen, wie man über ein einziges Kind klagt und werden sich betrüben, wie man sich um den Erstgeborenen betrübt. Sie werden weinen und klagen und dann werden sie vielleicht sagen, Herr, jetzt, und er sagt, nee, ich komme zum Gericht. Beim ersten Mal bin ich gekommen zur Erlösung. Beim zweiten Mal meine Kinder zu retten vor dem Antichristen. Beim dritten Mal, beim letzten Mal kommt er endgültig, um Gericht und Herrschaft über die Erde zu nehmen. Er trennt die Schafe von den Böcken. Dann ist es zu spät. Wenn sie ihn sehen, den Durchbohrten, ist es für sie zu spät. Für uns ist es eine Freude, den Durchbohrten zu sehen. Wir werden uns über die Maßen freuen, wenn Jesus kommt. Ja, aber die werden einen Schrecken haben. Das wird der schlimmste Schrecken sein, wenn ihnen plötzlich klar wird, Gott hat die Erlösung kostenlos bereitet für mich und ich habe mich nur darüber lustig gemacht. Jesus-Witze, Internet ist voll davon. Offenbarung 1, Vers 7. Alle Menschen, siehe, er kommt mit den Wolken im Himmel und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Das ist ein Tag des Gerichtes für die Verlorenen. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Seht ihr das? Alle Stämme beinhaltet alle Völker, alle Nationen, alle auf der Erde und unter der Erde. Und er kommt mit seiner siegreichen Braut. Eine riesige Armee, die zu ihm gehört. Und die werden ihn sehen, alle Augen, die ihn durchbohrt haben. Uns zum Heil, den Heiden zum Gericht. Heftig, oder? Und die Frage ist immer, wie sieht ein Mensch den Durchbohrten? Ist es lustig? Ist es witzig? Ist es eine historische Person? Der Teufel kann Jesus nicht wegleugnen. Der ist historisch verbrieft von den römischen Geschichtsschreibern und von den Juden sowieso. Aber er kann nur eine Sache machen und sagen, der war nicht am Kreuz. Der war nicht Gottes Sohn. Dann wird alles hinfällig, was hier steht. Soweit verstanden? In Römer 13, ab Vers 11, und da heißt es, und das tut, wir schauen uns gleich an, was das Tun bedeutet, aber wir machen heute einen Vers vor und dann ein paar zurück, okay? Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, heißt es bei mir, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Erkennen wir das jetzt auch, dass jetzt Zeit ist, aufzustehen vom Schlaf. Und hier geht es nicht nur um den natürlichen Schlaf, hier geht es um Christen, die immer müde sind, die immer träge sind, die keine Lust haben, sich zu bilden, die keine Lust haben auf die Charakterschule, die keine Lust haben, dass die Dinge, die nicht gut sind, dass die Äste abgeschnitten werden, dass die falschen Wurzeln gekappt werden, die ihr Leben leben wie ein Mensch in der Welt. Könnte das Fernsehen nennen, die Nachrichten, Angst, wer weiß noch, was Angst ist? Antiglauben, sobald Angst in dein Herz kommt, glaubst du nicht mehr. Wenn der Teufel dir sagen kann, die Zukunft, es wird alles immer schlimmer und du spürst eine gewisse Angst, kannst du nur noch schwer beten in dem Moment und sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sondern du fängst an, oh Gott, oh Gott, oh je, oh je, oh, oh. Und dann musst du schnell eine Entscheidung treffen, sagen, Moment. Fremde Software will ich nicht in meinem Programm. Amen. Heiliger Geist, Virenprogramm löschen, raus, weg. Es geht mir gut an Geist, Seele und Leib. Wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Mir passiert es auch immer wieder, wo ich merke, der Teufel kommt, er attackiert mich, er sagt mir Dinge. Ich habe dasselbe Programm wie ihr, manchmal noch mal 100, weil es ist am leichtesten, wenn man jemand den Kopf abhaut, dann der Rest vom Körper ist schwierig, ohne Kopf. Und ich merke immer wieder, Teufel, er kann mir nichts, er kann mir nur was, wenn ich das glaube, was er mir sagt, einflößt, ganz genau. Und da ist die Verantwortung, und da ist, glaube ich, der wunde Punkt in der ganzen Christenheit. Du merkst sofort, wenn du dich mit jemandem unterhältst, kannst sagen, ja, Dinge nehmen zu, es sind Endzeitphänomene, das muss so geschehen, aber der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Auf was ist derjenige gegründet? Auf dem Wort, auf dem Glauben. Oder du redest mit Christen und die sagen, Mann, das wird immer schlimmer. Oh, im Wort steht ja, dass am Ende alle abfallen, oh je. Oder viele, und wie geht es noch weiter? Und oh, ich schlafe schon nachts nicht mehr und dies. Du merkst genau, auf welchem Fundament sie sind. Merkt ihr den Kampf? Ist Christus immer noch der Durchbohrte? Ja, er ist immer noch der Durchbohrte. Aber er ist auferstanden. Das ist der Kern. Er ist auferstanden. Und er sitzt zu Rechten des Vaters. Niemand kann ihm mehr was. Bevor Jesus am Kreuz war, hat der Teufel dauernd Anrecht gehabt, Leute zu verklagen. Deswegen heißt er auch der Verkläger der Brüder. In Zacharja, glaube ich, steht, wie er ständig vor Gott steht und sagt, was der gemacht hat und was der gemacht hat und der. Und Gott stand da und sagte, der hat Recht. Was soll ich machen? Gott war gebunden. Er konnte nicht das Krumme gerade sein lassen, nur weil er dich gern hat. Strafe, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann hat Jesus bezahlt. Das war der Tag der Freiheit. Der Tag der Freiheit kam durch die Durchbohrung. Einer nahm die Schuld auf sich, einer bezahlte den Preis, damit du einen Freispruch hast im Gerichtssaal. Leute, das ist der Hammer. Du wirst dich freuen, wenn du die Wundmale von Jesus siehst. Du wirst das begreifen und sagen, boah, ist das schön. Danke, Jesus. Ohne deine Schmerzen, ohne deine Wunden wäre ich heute nicht da. Wir werden uns freuen, wenn wir den Durchbohrten sehen. Im Gegensatz zu den anderen, die werden sich nicht freuen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Stimmt es? Unser Heil? Was ist unser Heil? Unser Nachhausegehen. Das Ziel, ne? Das endgültige Ziel, nach Hause kommen, ist heute näher als am Tag deiner Bekehrung. Widerspricht jemand oder sind wir uns da einig? Ja, aber erkennen wir das? Haben wir die Zeit erkannt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf? Aufzustehen vom, oh, was soll ich denn machen, oh je. Darum geht es nicht. Der Teufel wird immer böse sein, die Dinge der Endzeit nehmen zu, die Wehen der Frau werden immer kürzer und heftiger, bis was kommt? Das Kind, die Geburt. Und das sind die Zeichen der Zeit, in der wir sind. Jetzt haben wir die Affenpocken, im Herbst kommt was Neues. Keine Ahnung, wie das dann heißt. Ich amüsiere mich schon im Voraus. Ich könnte so ein Wettbüro machen, wie das Ding dann heißt. Unser toller Gesundheitsminister, ich bin ganz höflich jetzt, der hat jetzt schon wieder neue Sachen bestellt, neue Impfungen. Der weiß jetzt schon, ein prophetischer Mann, der weiß jetzt schon, was im Herbst... ne? Unfassbar. Wir haben gerade Comedy in Berlin. Die Frau Baerbock spricht ständig vom Krieg mit Russland. Ich glaube, die kann es kaum erwarten, bis die Russen kommen. Ich weiß nicht. Dann die andere da, die Facer oder wie die heißt, die will auf jedem Gebäude, wo ein Flaggenmast ist, die Regenbogenfahne hissen. Ja, gibt es nur noch Homosexuelle in Deutschland? Da gibt es auch noch ein paar andere. Wisst ihr, das ist... Ich kann mich da tierisch drüber aufregen und ich lese manchmal Kommentare von Leuten, die sich tierisch drüber aufregen. Aber es ist ein Zeichen der Endzeit. Der Antichrist wird homosexuell sein. Also ist das alles, was gerade läuft, eine Vorbereitung auf ihn. Es läuft, das Programm läuft. Jetzt können wir uns entscheiden, sagen, das Programm ist blöd, Gott, die beam mich ab. Wäre gute Zeit zum Verschwinden, das geht mir manchmal auch so. Oder wir sagen, nö, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und solange ich noch Zeit auf Erden habe, gibt es noch Menschen, die was brauchen? Mich. dich. Solange du noch rumläufst, gibt es irgendwo einen Mensch, der dich braucht. Unser Problem ist, dass wir immer den anderen suchen, den wir brauchen. Das ist unser Problem als Christ. Wer kann mir helfen? Wer tut mir gut? Wer kann mir Geld geben? Wer kann für mich beten? Wer kann dies? Wer kann mich heute mal zu Hause anrufen, bin so einsam? Aber Gott will immer dich schicken und sagen, gib mal ein Geld, ruf mal an, besuch den mal. Oh, ich bin so müde, ich will lieber schlafen. Aber Gott möchte uns senden. Amen. Macht nicht immer Spaß, ist nicht immer leicht. Aber die Frage ist, Jesus, wo willst du mich heute haben? Und ich glaube, da ist eine Berufung. Denn unser Heil ist jetzt näher als zur Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Die Bibel nennt die 2000 Jahre seit dem Kreuz die Nacht. Nicht Tag, die Nacht. Finsternis, Nacht. Sie nennt es böse Zeit. Wenn du dich sehnst nach dem geistigen Hawaii, ich kann dir versprechen, das gibt's nicht. Das geistige Hawaii, ich rede mit so vielen Christen, alle wollen auswandern. Sag, wo willst du denn hin? Ja, auf eine Insel. Da ist der Antichrist auch. Ja, nach Australien. Ja, da ist er auch. Dann merkst du schon so, mach mir nicht alles madig, meine letzte Hoffnung geht. Meine letzte Hoffnung ist, dass solange ich hier bin, Jesus mich nicht verlässt. Und dann überwinde ich alles. Endzeit ist überall gleich. Da kannst du gesegnet sein, so wie ich, wenn du eine schlaue Frau hast. Ich habe die letzten 5 Jahre intensiv geschaut, wo man noch hin kann. Mexiko ist Bürgerkrieg. Amerika ist die Armut. Unfassbar, wie das wächst. Russland. Da darfst du nicht sagen, was du denkst, bist du weg. China, da hast du ein Punktesystem. Singapur, wenn du ein Kaugummi rausspuckst, kommst du ins Gefängnis. Also irgendwo ist überall der Wurm drin. Dann habe ich so Paraguay entdeckt und Uruguay. Da gibt's eine deutsche Community. Und wo ich das so denke, kommt letztes Jahr Sommer mein Nachbar. Thomas, ich weiß jetzt, wo wir hin können. Sag ich, wo? Nach Paraguay. Sag ich, da war ich auch schon die Woche. Das wird nichts. Das Problem ist, du kennst die Sprache nicht. Das ist das Hauptproblem. Ich kann kein Spanisch. Kann ich nicht. Fällt mir schwer. Und dann ist es so, ich gucke so gern die Auswandersendungen. Oder eigentlich nicht mehr so gern, weil es ist immer dasselbe. Die machen keine Marktanalyse. Sie lernen die Sprache nicht. Sie denken auf Malotze, auf Mallorca. Die ganzen Mallorquiner, die sitzen da und sagen, wir brauchen noch eine Deutsche, die hier einen Kinderladen aufmacht mit Klamotten. Unsere Kinder laufen nackt rum, die haben nichts zum Anziehen. Dann siehst du diese Tante, ja, ich gehe nach Malotze, mache in der Fußgängerzone, kostet 2000 Euro Pacht im Monat und dann mache ich einen Kinderladen auf für die Kinder aus Malotze. Die Kinder aus Malotze... Die haben schon ihre Kinderläden. Die haben nicht auf die Deutsche gewartet. Und schon gar nicht zu den Preisen. In Malotze verdient man nicht so viel, wenn man einheimisch ist, um sich da eine Hose, Kinderhose für 50 Euro zu kaufen. Und die Touristen sind auch nur ein halbes Jahr da, wenn es gut läuft. Diese Leute denken nichts zu Ende. Sie fangen was an, aber das Ziel haben sie nicht vor Augen. Das funktioniert nicht. Und dann kommen sie alle wieder zurück. Dasselbe machen sie in Florida. Das ist toll, weil die in Florida haben noch nie einen Burger gegessen. Die würden gern mal. Vor allem so einen deutschen Burger, ne? Mit deutschen Sachen drauf. Da stehen die Amis total drauf, wenn deutsche Gurken drauf sind. Ich lache als Bärbel, komm, das gucken wir noch zweimal. Und dann nach einem halben Jahr, Pleite, Schulden ohne Ende, müssen sie Amerika verlassen oder aus Malotze fliegen sie wieder zurück. Und unser Staat ist noch so dumm und zahlt denen gleich wieder Hartz IV, wenn sie da sind. Unfassbar, die würden von mir die nächsten 10 Jahre keinen Cent mehr kriegen. Weil das zahlen ja alle wir, die wir hier bleiben. Nicht nach Malotze gehen und einen Kinderladen aufmachen, oder? Mann. Und der Teufel weiß, wenn er uns irgendwo an einen Punkt bringt, wo wir flüchten. Ich habe den Satz schon oft gesagt, nirgends ist es schöner für dich, als da, wo Gott dich haben will. Wenn du Seelsorgerberufung hast im Gefängnis, unter den schlimmsten Mördern, die es gibt, und du nimmst diese Berufung an und gehst da rein, wird es für dich der schönste Job auf der Welt werden. Ich sag nicht leicht, aber schön. Du wirst deine Erfüllung dort finden, wo es stinkt, wo Typen sind, den möchtest du nachts nicht alleine begegnen. Versteht, was ich sagen will? Aber du weißt, Gott hat mich dahin geschickt und dann kommt das Licht. Licht ist immer stärker als Finsternis. Wir haben mit den Rockern als ein Spiel gemacht. Wir sind als zu Leuten hin, wenn wir irgendwo in der Kneipe waren, sind wir so hin, haben angeguckt. So. Und wenn der anfängt, meistens fängt es dann der Auge an zu zucken, wenn die Angst kommt. Dann zuckt das Auge, dann die Lippen und dann fragen sie, ist was? Und dann gibt's Klatsche. Weil das ist Müll. Versteht ihr? Wenn da aber einer steht und fängt an zu grinsen, fragt, was willst du denn? Dann merkst du, wow, der Typ hat einen Arsch in der Hose. Nicht aus dem Malotze Kinderladen. Sondern der hat einen Hintern in der Hose. Was heißt das? Er zeigt Respekt und keine Angst. Was macht der Teufel? Er guckt sich Christen an. Und wenn er dann da steht und die Augen fangen an zu zucken, weiß er genau, den habe ich schon in der Tasche. Angst macht aus dir ein gelähmtes Wesen. Schon mal gesehen, Leute, die Angst haben? Manche machen Scherze mit Leuten, habe ich neulich wieder gesehen. In China gibt es so einen riesen Turm, da haben sie den Boden außenrum, wo die Besucher laufen, ist aus Glas. Da kannst du Strom drauf machen, dann ist es schwarz. Und dann haben sie da die Augen verbunden, sind mit dem hochgefahren, gehen da raus, machen ihm die Augenbinde weg. Und er so, hat Höhenangst, der war schon, hast schon gemerkt, der schwankt aber, der hat aber nichts getrunken, aber der schwankt. Dann drücken die auf das Knöpfchen, ich find's echt eine Schweinerei, gell? Und auf einmal wird es Glas. Der Typ fällt um auf die Knie, der zittert, der kann nicht mehr reden, nichts mehr, der ist wie gelähmt. Angst, brutal. Und die lachen sich kaputt. Ja? Und genauso will es der Teufel bei uns machen. Er will dich wohin führen, er will dir Angst machen. Und dann bist du wie gelähmt, du kannst nicht mehr beten, du kannst nicht mehr proklamieren, stimmt's? Und dann musst du wissen, hey, egal wie hoch der Turm ist, egal wie viele Risse im Glas sind, Gottes Engel ist da. Tiefer als Gottes Hand kann ich nicht fallen. Gibt so einen schönen Witz, England an der Küste, Steilklippen, hat einer Urlaub gemacht. Nachts kann er nicht schlafen, denkt er sich, er läuft spazieren, alles voll mit Nebel. Dann läuft er an die Küste, fällt runter und auf halbem Wege bleibt dann zum Baum hängen. Dann betet er, Herr, rette mich, hilf mir, ich bin runtergefallen. Auf einmal hört er eine Stimme, sagt, ich bin der Engel des Herrn, ich bin unter dir, lass los. Dann betet er wieder, Herr, gibt's da noch jemand anders? Warum? Weil er nicht vertraut, weil er nicht glaubt. Sind wir manchmal auch so? Wenn Gott sagt, lass mal los. Gott will immer, dass wir loslassen. Egal was es ist. Ob es ein Problem ist, eine Sorge, eine Angst. Lass los. Wir machen dann so zicke, zacke, vor, zurück. Wer zieht mehr? Gott oder ich? Wir wollen nicht richtig loslassen. Aber nur wenn wir loslassen, kann Gott das verändern. Und da brauchen wir wieder Glauben dazu. Denn unser Heil ist jetzt näher, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, aber hier heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Der Tag ist Jesus. Jesus ist das Licht dieser Welt. Unsere Errettung, unsere Abholung, unsere Entrückung ist der Moment, wo die Sonne aufgeht. Und die Bibel sagt, es ist nah rangerückt jetzt, es ist näher als jemals zuvor. Und unsere Rettung ist nah. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen was tun. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Das, was die Nacht ausmacht. Was macht die Nacht aus? Diese Welt. Diese Welt, nachts kommen sie alle raus und dann gehen sie in ihre Bars und ihre Etablissements und alles. Immer nachts wird gefeiert, weil sie sind nicht Kinder des Lichts, sie sind Kinder der Finsternis. Ihr Verstand ist verfinstert, ihr Herz ist verfinstert, stimmt's? Mit unserer Bekehrung wurden wir rausgerettet aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes. Die Bibel nennt es auch das Reich des Lichtes. So, wir sollen ablegen. Ablegen ist wie Klamotten, ist äußerlich. Ablegen, diese Dinge ablegen, die Werke der Finsternis. Wisst ihr, wie ich das noch nenne? Wie heißt die Predigt von letzter Woche? Weiß es jemand? Charakterschule. Die Werke der Finsternis ablegen ist Charakterschule. Wenn dein Charakter nicht will, wirst du die Werke nicht ablegen. Wenn du Sünde liebst, wie sollst du sie aufgeben? Loslassen, ablegen, ausziehen. Das tust du nur, wenn du verstanden hast, Mensch, ich liebe Jesus mehr und die Wahrheit mehr. als die Finsternis. Manche Menschen wollen nicht zum Glauben kommen. Jeff Fenhold, sagt es euch was? Jeff Fenhold war ein Musical oder ein Sänger, der hat das Jesus Christ Superstar Musical gemacht. Könnt ihr euch erinnern? War so ein weltliches Musical auf Grundlage von Jesus, der historischen Person Jesus. Und er war der Sänger davon. Und es lief in Amerika und weltweit, war hochberühmt. Und dieser Jeff Fenhold hat sich Gedanken gemacht, drogensüchtig, Alkoholiker, ihr kennt das Programm der Welt. Und durch das, dass er da mit Jesus zu tun hat, hat er sich gefragt, gibt es denn eigentlich wirklich? Und so hat er sich bekehrt und kam zum Glauben. Hammermann, Hammerstimme. Und dann hat er den Leuten aus dem Musical gesagt, hey, bekehr dich, Jesus ist der Herr und so weiter. Und einer, ein Gitarrist, der hat zu ihm gesagt, weißt du, ich finde das ganz toll mit deinem Jesus, aber ich habe noch ganz viel Zeit. Wenn ich alt bin, kann ich mich bekehren. Am nächsten Tag hat die Polizei ihn ermordet im Hotelzimmer gefunden. Und zwar haben Satanisten ihn umgebracht und haben ihm vom Hals ab die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Und so lag er im Hotelzimmer. Wahre Geschichte. Heute ist der Tag des Heils. Heute verschließt euer Herz nicht, wenn ihr die Stimme hört. Amen. Die Leute in der Welt, die denken immer, ich habe noch Zeit. Es kommt Zeit. Aber es gibt einen Tag und eine Stunde, wo es rum ist. Wir wissen nicht, wann das ist. Aber ich habe so gedacht, wow, lasst uns die Werke der Finsternis ausziehen, ablegen. Lasst uns durch die Charakterschule gehen und anlegen die Waffen des Lichts. Ich habe mich heute Morgen gefragt, was sind die Waffen des Lichts? Ich habe innerhalb einer halben Sekunde habe ich Antwort gehabt. Glaube und Liebe. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, sagt die Bibel, ja? Und unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Im Dienste Gottes. Wie hat Jesus den Teufel bekämpft? Hat er sich das teuerste Schwert gekauft in Israel? Nein. Mit was? Mit dem Wort. Mit dem Wort hat er ihn begegnet. Und sein Herz war voller Glaube. Er sagte, wenn du niederfällst, der Teufel sagt, wenn du niederfällst und mich anbetest, Antiglaube, falscher Glaube, werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Und Jesus sagt, nein, es steht geschrieben, sollst den Herrn deinen Gott lieben und so weiter. Und unsere Waffen sind genau dieselben, die Waffen des Lichtes. Wann kommt Licht in die Situation? Wenn Glauben und Liebe da ist. Korrekt? Wenn du Gott mehr liebst als dich selber. Die größte Frage in deinem Leben muss sein, lieb ich Jesus mehr als mein eigenes Leben? Es muss deine persönliche Frage sein, die nur du dir selber beantworten kannst. Und wir gehen da durch Stufen. Mal sind wir schnell beim Ja, mal sind wir beim Vielleicht, mal sind wir auch beim Nein. Aber letztendlich entscheidet wirklich das, was dann fest in unserem Herzen ist. Liebst du dein Leben mehr als Jesus? Wenn ja, dann glaube ich nicht, dass du einen starken Glauben hast. Du glaubst an dich selber und an das, was dir Spaß macht. Dann darf dein Fleisch noch sterben. Nennt man Charakterschule. Dann merkst du, oh, und es ist ein Prozess, stimmt's? Es gibt bei jedem von uns Dinge in unserem Leben, die lieben wir. Beim einen ist vielleicht ein Auto, vielleicht ein Haus, vielleicht ein Urlaubsort, vielleicht die Kinder, vielleicht ein Tier, wo du sagst, wow, das liebe ich unheimlich, ja? Und dann könnte es ein Götze werden. Aber wenn du selber ein schnelles Ja hast, wo du sagen kannst, nee, ich liebe Gott mehr als alles andere, mir fällt gerade wirklich nichts ein. Es gibt Dinge, die mag ich, das ist normal, aber ich kann gerade nicht sagen, dass irgendwas zwischen mir und Jesus steht. Wenn er jetzt zu mir sprechen würde, Thomas, heute Mittag um 4 hole ich dich ab in die Ewigkeit, dann würde ich sagen, oh, ich freue mich, super, Halleluja. Oder würdest du sagen, nee, ich habe mir erst meinen neuen Daimler bestellt, den will ich ein halbes Jahr fahren, dann kannst du kommen. Mein Ferrari, oh, meine neue Zalando-Schuhe, ich schreie vor Glück. Irgendwas ist irgendwo immer. Aber mit den Waffen des Lichtes, Glauben, Liebe, kämpfen wir. Und da gehen wir vorwärts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Seht ihr das? Wer ehrbar lebt, der kann jeden in sein Leben lassen und sagen, guck dir mein Leben an. wenn dein Zuhause aufgeräumt ist, wenn deine Finanzamtssachen okay ist, wenn deine alle Sachen, die so, ne, wo so in unserem Leben sein kann, dann kannst du sagen, ja, komm rein, kein Problem. Oder du musst sagen, nee, morgen um die Zeit ist besser. Weil ich muss da erstmal noch ein bisschen, ne, so ein bisschen was, ne. Und mein Keller wird immer voller und mein Dachboden auch, aber der Rest ist ganz schick. Gott will, dass wir leben wie im Tage. Versteht ihr? Wo wir sagen, das Licht, wenn es kommt, ist gut. Wir haben nichts zu verbergen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht in Fressen, Saufen, Unzucht, Ausschweifung, Hader und Neid. Das ist das Programm der Welt. Darum dreht sich das Fleisch. Es will fressen, saufen. Das ist ja die Steigerung von Essen und Trinken. Fressen und saufen ist mehr als was gut ist. Paulus schreibt Timotheus, trink ein Glas Wein, das ist für deinen Magen gut. Da hat er aber nicht gesagt, sauf ein Fass Wein leer. Sondern er sagt, hey, ein bisschen ist gut, alles andere ist zu viel. Unzucht, Ausschweifung. Das Programm der Welt. Mittlerweile ist das völlig normal. Du kannst im Fernsehen kein Programm mehr gucken, wo irgendeine Schweinerei läuft. Aber wirklich eklige Sachen. Unfassbar. Nur Müll, überall kommt Müll. Sechs Spielzeugwerbung kommt mittags um 4, wo Kinder Fernsehen schauen. Will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich denke mir, so muss das sein. Aber es ist der Lauf der Dinge. Lasst uns wie am Tage sein, nicht mit Fressen, Saufen, Unzucht, Ausschweifung, Hader und Neid. Hader und Neid ist auch so eine Sache. Hader ist Unzufriedenheit. Unzufriedenheit, Streit. Wenn du in manchen Gemeinden reinkommst, da merkst du schon einen Geist, einen Spirit, eine Atmosphäre des Streites. Und denkst, was ist denn hier los? Wenn Dinge nicht schnell geklärt werden, dann werden sie von heimlich zu unheimlich. Dann merkst du Grüppchen und die einen haben mit den anderen nicht viel zu tun, weil sie sich absondern. Das ist nicht der Geist der Wahrheit, das ist ein anderer Geist. Jesus möchte, dass wir sauber sind, uns mit diesen Dingen und mit dem Programm dieser Welt, ich nenne es mal so, uns nicht mehr beschäftigen. In Vers 14, sondern zieht an. Seht ihr wieder, wie Kleider äußerlich? Ich habe mich gefragt, warum steht da, legt ab und zieht an? Wir können Werbung machen für die Welt, ob das Fußball ist. Ich mache eigentlich mit meinem Harley-T-Shirt auch Werbung für Harley. Aber es ist ja nichts Schlimmes in dem Sinn. Aber es gibt auch Leute, die laufen mit was weiß ich was rum. Mit Alkoholwerbung, Jägermeister und was es alles gibt. Oder Livestrip.com hatte ich jemanden in meiner Familie. Sag mal, findet das deine Frau gut? Ja, die weiß eh nicht, was das ist. Toll. Ich weiß nicht, ob man für sowas Werbung macht. Wenn man irgendwo im Kopf ein bisschen Grips hat und anständig ist, oder? Oder für irgendeinen Spielsalon, wo manche schon am 5. des Monats ihr gesamtes Gehalt verspielt haben. Für sowas macht man doch keine Werbung, oder? Aber hier steht ausziehen, anziehen oder ablegen. Ja? Und dann sieht man von außen, okay, da steht für was anderes. Und ich glaube, das, was Jesus will, dass wir innen sauber sind, aber auch äußerlich sauber, dass die Leute sehen, hey, was ist denn anders mit dir? Und die sehen das, wenn du dich bekehrt hast, dich verändert hast, sehen sie, oh, mit dem ist irgendwas anders. Da ist was passiert. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Kann man Jesus bei uns wahrnehmen, wenn uns jemand trifft, oder ist eher was anderes, was die Leute wahrnehmen? Keine Antwort, einfach nur nachdenken. Und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Große Gefahr. Der Leib will immer irgendwas. Wir kennen die Dinge des Leibes, brauche ich nicht ausführen. Und da ist die Gefahr zu sagen nein oder ja, nämlich wenn es sauber ist, wenn es gut ist oder wenn es zu viel wird. Wie fressen und saufen. Gott sagt nicht, esst und trink nichts mehr, dann wirst du sterben. Aber hier steht fressen und saufen, die Steigerung davon, die immer ungesund ist. Versteht ihr? Sich um die Kinder sorgen ist gut. Da ist auch Besorgung drin oder sich um sie sorgen, also ihnen alles zu geben, was sie brauchen im Leben. Wenn das aber in ein übergriffiges Ding geht, wo die Mama, was weiß ich, 50 ist, der Sohn 30 und er wohnt noch bei Mama und alle Leute denken, die sind ein Paar, dann stimmt da was nicht. Dann ist die Umsorgung ungesund geworden. dann ist etwas passiert, was nicht sauber ist. Versteht ihr? So gibt es unheimlich viele Beispiele, auf die ich gar nicht näher ein will. Römer 12, ab Vers 1. Jetzt sind wir ein bisschen zurück, gerade waren wir bei Römer 13, jetzt gehen wir zu Römer 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer. Merkt ihr was mit das, was wir gerade zum Schluss gelesen haben, dass wir den Leib nicht den Begierden hingeben, sondern dass wir unseren Leib als ein Opfer hingeben, wo wir sagen, Gott, mein Leib gehört dir, mach damit, was du willst. Richtig? Wenn du deinen Leib Gott zur Verfügung stellst, dann hat er dir ja geschenkt. Dein Leib ist ein Geschenk. Wenn er den zurücknehmen würde, wäre es ein Diebstahl. Es ist dein Leib. Und er möchte ihn gern zurückhaben, aber er wartet auf dein Okay, beziehungsweise, dass du ihn zurückschenkst. Wenn du dich Ausschweifungen hingibst, ob das Fressen, Saufen, sexueller Art ist, Perversionen in jede Richtung, dann dient dein Leib der Sünde und nicht Gott. Man kann nicht beides haben, ist schwierig. Ist ganz schwierig. Viele Leute, die schizophren sind, haben dieses Spiel betrieben. Und irgendwann macht die Birne, kommt dann immer nach. Du und dein Leib, es seid echt anstrengend. Seelchen dazu. Ist schwierig heute oder ist noch okay? Okay. Wenn ihr als ernst guckt, weiß ich, ihr denkt entweder nach oder ihr habt mich verlassen. Der Zug ist losgefahren, ihr steht noch am Bahnsteig. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ihr dabei seid. Sonst wird die Reise nichts. Okay? Dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Stell dir vor, Gott sagt zu dir, wir hatten hier einen Mann, anfangs super gelaufen, das Ende war furchtbar. Aber wo er anfangs lief, die ersten paar Jahre, hat er mir öfters erzählt, Thomas, heute Nacht um drei hat der Heilige Geist mich geweckt und hat gesagt, fahr nach Neckargemünd zum Bahnhof. Dann habe ich diskutiert, was soll ich nachts um drei am Bahnhof? Sein Fleisch. Aber er hatte vorher gebetet und hat gesagt, Herr, gebrauch mich. Dann ist er aufgestanden, ist nachts um drei an den Bahnhof, wahre Geschichte, nach Neckargemünd, und da stand eine Frau, die sich umbringen wollte. Und sie hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt, schick mir jetzt jemand. Gott ist natürlich weise, er hat ein bisschen früher geweckt. Bis die Diskussion zu Ende war, war er pünktlich dort. Und die ist fast umgefallen, er ist dahin mit dem Fahrrad. Und dann zieht er nur eine Frau, sagt, Entschuldigung, also ich bin Christ, Gott hat mich gerade geweckt, hat gesagt, ich soll hierher fahren und ich treffe sie jetzt da. Ich weiß nicht, was ich hier soll, aber ich glaube, Gott hat was vor mit ihnen. Und die fällt fast um vor Schreck, aber einen guten Schreck. Wahre Geschichte. Das hat er mehrmals gemacht. Man kann gut anfangen und schlecht enden, geht auch. Aber zumindest die Geschichte war von Gott. Und da habe ich auch so gedacht, oh, nachts um drei, Mann, puh, da bin ich auch ganz schön müde. Oh. Und dann auf gut Glück, ohne irgendwas in der Hand zu haben, nach Neckargemünd zum Bahnhof fahren. Puh. Das ist nicht für jeden. Aber wenn du betest und sagst, Gott, gebrauch mich. Gebrauch mich. Da gehört dein Leib dazu, weil ohne Leib sind es Geister. Gott schickt keine Geister. Der schickt Menschen aus Fleisch und Blut. Und dann musst du deinen Leib aufwecken und sagen, komm, Herzilein, mein toller Leib, steh jetzt auf. Und er sagt, oh nee, jetzt nicht. Nur ein halbes Stündchen, komm, wir verhandeln. Nur 10 Minütchen, komm in deinen Zoo, komm noch eine Minute. Und dann machst du, wer hat gesiegt? Der Leib. Aber Gott möchte, dass du deinen Leib hingibst als ein lebendiges Opfer. Heilig, wohlgefällig. Und glaub mir, wenn das in dein Leben losgeht, wenn du das willst und du dein Fleisch überwindest, er musste morgens raus, er steht normal um 6 Uhr auf, 7 Uhr, also fing die Arbeit an. Und sag ich, warst du dann müde? Überhaupt nicht. Ich war so aufgedreht, ich hätte Bäume rausreißen können. Das sage ich als Sau, aber mehr so Bonsais. Okay, entweder wir geben unseren Leib als Opfer hin, sagen, Herr, gebrauch mich, wie du willst, oder eben nicht. Und da heißt es, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mehr als in eine Gemeinde sonntags zu kommen, das ist wichtig, gut und dran. Nicht, dass ich nächste Woche alleine dastehe und ich sage, ja, habe da eine Botschaft gehört. Nee. Ein wirklich echter, vernünftiger Gottesdienst, ein Dienst für Gott, was Gottesdienst ist. Manche kommen ja auch her und denken, Gott dient mir. Ja, macht er aber. Anbetung und Lobpreis ist für ihn. Ist ein Dienst an seinem Herzen. Dann dient er dir wieder mit dem Wort. Und dann passt es. Dann merkst du, wow, es gibt noch einen zweiten Gottesdienst. Einen Dienst für oder an Gott. Wenn er mich dahin schicken darf, wo gerade Not ist. Wo es gerade brennt. Vielleicht, haben wir heute auch schon gehört, ruf mal einen Bruder an, ruf mal den Martin an oder was auch immer. Irgendwas, der Heilige Geist hat immer was für dich. Schwierig wird es, wenn du immer zu Hause sitzt und sagst, mir ist so langweilig, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist. Dann bet mal, dass dein Leib lebendiges Opfer wird. Da wirst du staunen, was dann abgeht. Oder auch nicht, aber ein Kampf geht los, auf jeden Fall. Okay, Charakterschule. Gehört das auch zur Charakterschule? Das gehört voll dazu. Volle Kanne gehört es dazu. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also du hast entweder ein lebendiges Opfer als Leib, ein Leib, der gehorsam ist, der geht, oder du bist der Welt gleichgestellt. Wie die Welt ist, das wissen wir. Sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Über diese Bibelstelle habe ich schon ganz oft gepredigt. Eine der wichtigsten Bibelstellen. Erneuert euch. Erneuern ist nicht reparieren. Erneuern ist ein Austausch. Ich nehme den alten Joghurt aus dem Kühlschrank und stelle den neuen rein. Das ist eine Erneuerung. Ich tue nicht den alten Joghurt bebeten, aufmachen, gucken, na, stinken tut er noch nicht, wieder zu. Dann schreibe ich über das Haltbarkeitsdatum und denke, das wird gut, ich stelle ihn wieder rein. Das ist nicht erneuern. Manche meinen, wenn ich mal drüber nachdenke über das Wort Gottes, dann war's das. Nein, das ist es nicht. Es ist ein Austausch. Erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Unsere Sinne, wie viele Sinne haben wir? 5. Riechen, schmecken, fühlen, tasten. Habe ich alle? Riechen, schmecken, fühlen, tasten, hören. Korrekt? All das bestimmt unser ganzes Leben. Vor allem, was wir uns anschauen, was wir hören. Unfassbar wichtig. Danach wollen wir fühlen. Das, was wir angeschaut haben, was wir gehört haben. Wir wollen es schmecken. Komm, ja oder nein? Ändert euch. Das macht der Heilige Geist für mich. Glaube ich nicht ohne deine Zustimmung. Das macht meine Frau für mich. 4-mal im Monat geht die in Gottesdienst. Das tut mir so gut. Seitdem ist die gar nicht mehr zickig. Und die widerspricht mir auch nicht mehr. So wie ich sie haben wollte, ist sie jetzt. Und was mit dir? Ja, ich bin okay. Nee. Wir brauchen eine Erneuerung unserer Sinne. Mit anderen Worten, der Geist muss in dir über den Sinnen herrschen. Hör dir mit zu. Du stehst wie Mose am Meer. Der war zwar nicht wiedergeboren, aber wir nehmen ihn jetzt als Beispiel. Vor ihm ein riesiges, großes, wunderschönes Meer, wie man es sich vorstellt. Das liegt nur ganz blöd. Es ist schön, ja, toll. Fische, Walfische, Thunfische, die einen wählen, die anderen tun was. Alles voll mit Fischen. Tolle Idee. Hinter ihm rasselt der Pharao mit seiner Armee. Super. Dann hast du noch ungefähr, die einen sagen 800.000, andere sagen 1,3 Millionen Stänkerer, Lästerer und sich Beschwerer hinter dir. Die sagen, und jetzt, Alter, großer Mose, hat uns rausgeführt. Und jetzt, kein Boot, jetzt hat er Not. Kein U-Boot, kein Überwasserboot, nichts hat er. Nur seine tolle Idee, lass mein Volk ziehen. So, jetzt stehen wir hier, was machen wir jetzt? Gleich kommt der Pharao, der ist gut gelaunt, weil wir abgezogen sind. Was machen wir jetzt? Die 5 Sinne haben ihm was gesagt? Das war's. That's it, baby. Und er disziplinierte sich und sagt, Gott, du hast mich hierher geführt, du führst mich auch weiter. Und Gott sagt, heb deinen Stab. Was macht er? Er hebt seinen Stab. Psalm 23, dein Stecken und Stab trösten mich. Da habe ich mal eine Predigt gemacht vor vielen Jahren. Das ist das Wort Gottes. Ein Stecken und Stab kann dich nicht trösten. Das Wort Gottes tröstet dich. Am Hirtenstab war vorne so eine Rundung mit einem Haken. Und wenn ein Schaf am Abgrund hing oder wo reingefallen war, hat er dem Hirtenstab hinten an der Fessel am Bein rein und hat das Schaf rausgezogen, der Hirte. Oder er hat gekämpft gegen die Löwen und die Bären mit seinem Stab. Die Mächte der Finsternis. Dein Stecken und Stab trösten mich. Was macht Mose? Er erhebt das Wort Gottes über das Problem und diskutiert nicht mit den Blödmännern hinten dran. Er hebt den Stab. Jetzt passiert etwas, was völlig außerhalb der fünf Sinne ist. Das wunderschöne Meer macht Platz dem Wort Gottes. Und dann teilt sich das Meer. Leute, das ist dasselbe Prinzip für uns. Wir müssen unsere Sinne erneuern durch das Wort Gottes und immer wieder uns sagen, egal was ich sehe, egal was ich höre, Gott und das Wort ist über allem, es steht über allem. Und das ist die Charakterschule, das ist die Ausbildung, wo wir alle drin sind. Die einen lieben es und die anderen, weiß ich nicht. Gibt ein paar so Christen, die verstehen es einfach nicht. Manchmal weiß ich auch nicht, wenn sie von mir Hilfe wollen, wo soll ich da anfangen? Ich will ihnen die Mondlandung erklären und die wissen nicht mal, dass es Strom gibt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann da nicht Jahre investieren, wo sie gefaulenzt haben. Und du siehst die Resultate in ihrem Leben. Wir haben Leute, die kommen neu hierher. Innerhalb eines halben Jahres sehe ich mehr Frucht in ihrem Leben, mehr Veränderungen, Glauben, Freude, Zufriedenheit, wie bei anderen, die ich schon 30 Jahre kenne und denke mir, es geht nichts vorwärts. Die Woche habe ich mit jemandem geredet, habe gesagt, weißt du, ein Acker, wo nichts wächst, da musst du mal spätestens nach 30 Jahren merken, da werfe ich keinen Samen mehr hin. Aber manche machen fröhlich weiter in der Hoffnung, das wird noch irgendwie. Das wird nicht. Dann müsstest du pflügen. Ah, das ist aber anstrengend. Ein paar Steinchen raussammeln, das ist auch anstrengend. Nee, dann werfen wir einfach weiter hin und glauben, dass wir glauben. Und jetzt kommt's, was die Frucht der Erneuerung der Sinne ist. Gott sagt ja nicht, macht es und dann ist gut. Gott hat immer ein Ziel. Er sagt, ich möchte da mit dir hin, aber dass wir da hinkommen, ich möchte mit dir darüber schwimmen, aber als erstes musst du schwimmen lernen. Kannst du nicht schwimmen, können wir nicht darüber. Wir waren zwar gerade bei Mehrteilen, aber ihr versteht schon. Es gibt immer ein und dann. Ein Auslöser und ein Resultat. Wenn dann, haben wir neulich gehabt. Könnt ihr euch erinnern? Donnerstagabend war wenn dann. Wenn dann. Ohne wenn, nichts dann. Okay? Wenn du mich anrufst, dann komme ich. Du nichts anrufe, ich nichts komme. Oder der Heilige Geist ruft mich an und sagt, wenn dann. Durch die Erneuerung unseres Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, ich finde es immer lustig, dass manche Christen sagen, wenn ich nur wüsste, was Gott will. Super, super Aussage. Ich weiß auch, warum die das sagen, weil die nicht prüfen können. Auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Gott hat drei Willen. Einen guten und einen bösen, der Spaß. Das ist so ein Witz von Heinz Erhardt. Mein Vater hatte zwei Willen. Einen guten und einen bösen. Aber Gott hat drei Willen. Habt ihr das schon mal gewusst? Dass Gott drei Willen hat? Einen guten, einen wohlgefälligen und vollkommenen. 30, 60, 100-fältig. Kommt euch das bekannt vor? Der gute Wille Gottes ist, dass du dich bekehrst. Ist ein guter Wille. Der wohlgefällige Wille ist, dass du in die Berufung kommst. Dazu musst du dich erst bekehren. Nur in der Berufung sein und bekehrt sein, ist nicht der vollkommene Wille Gottes. Der vollkommene Wille Gottes ist die Hingabe. Bekehrung, Berufung, Hingabe. 30, 60, 100-fältig. Mit der vollkommenen Hingabe erfüllst du Gottes Willen zu 100%. Wenn du dich vollkommen hingibst, wenn dein Leib hingegeben ist, deine Seele, dein Geist, wenn du quasi willenlos bist, in einem guten Sinne, wo du sagst, Herr, was ist heute dran? Dein Fleisch sagt Wellness und Gott sagt, nee, geh mal dahin. Das ist Hingabe, versteht ihr? Und es fängt aber mit kleinen, einfachen Sachen an, wo du Lust zum Beten hast, wo du Lust zum Bibellesen hast, wo du sagst, Herr, heute ein Vers, zeig mir wo. Und du liest es, denkst, boah, krass, dass das in der Bibel steht, das passt ja genau jetzt in meine Situation, wo du hingegeben bist. Wisst ihr, und diese Hingabe, dafür gibt's ein Wort. Fängt mit L an und hört mit Ibe auf. Kennt jemand die L-Ibe? Wo wir hin sollen? Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was in uns ist und so weiter. Kommt euch das bekannt vor? Du kannst bei 30 bei der Bekehrung stehen bleiben. Gott wird dich weder verdammen, noch hassen, noch ablehnen. Du kannst bekehrt in den Himmel und du hast nie irgendwas gemacht für den Herrn. Bist nicht in deine Berufung rein, bist einfach ein Äpfelchen zu Hause auf dem Tellerchen gewesen. Deine Samen, die drin waren, nirgends gestreut. Nichts, nichts passiert. Du kannst dich auch bekehren und bist in deiner Berufung und rennst für den Herrn. Da habe ich unheimlich viele Männer Gottes kennengelernt. Ich renne für den Herrn, ich tue und ich mache. Im nächsten Satz haben sie über Leute geschimpft und hergezogen, dachte ich, ja, was gefällt Gott besser, dass du über niemanden schimpfst, gehst aber nirgends hin oder dass du überall hinrennst und über alle schimpfst? Ich weiß nicht, ob deine Berufung dann so ideal ist. Aber wenn du das alles drei hast, erfüllst du den Herzenswunsch Gottes. Hat Jesus sich bekehrt? Der kam bekehrt auf die Welt. Ist dann seine Berufung? Er hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. War Jesus hingegeben? Im größten Schmerz seiner Existenz, von Anbeginn der Schöpfung, wo es noch kein Engel gab, keine Erde, kein Universum, nur Gott und der Sohn, ganz da hinten, für uns die Ewigkeit ist schwer zu verstehen. Ja? Wir können nur ganz schwierig greift, dass der Anfang beim Ende ist und der Ende beim Anfang. Ich habe es euch mal so gezeigt, ich kriege das gerade den Impuls, hoffentlich läuft mir die Zeit nicht davor. Wenn das die Geschichte der Menschheit ist, ist hier ein Anfang und hier das Ende. Und dazwischen läuft alles. Aber wenn Gott so macht, berührt das Ende den Anfang und der Anfang das Ende, dann ist die Zeit wie weg. Und das ist der Moment, wo die Ewigkeit kommt. Ich habe euch mal gesagt, Gott hat alle Seelen von jedem Menschen an einem Tag geschaffen. Nur zu einer anderen Zeit auf die Erde gesandt. Wir sind aber alle am selben Tag geschaffen. Dein Vater, dein Opa, genauso wie dein Enkel. Alle hat Gott sich an einem Tag in seinem Herzen ausgedacht. Seine Kreativität ist so unermesslich, unser Verstand, unsere fünf Sinne. Aber Gott ist so gut. Amen. Eigentlich ist dein Enkel dein Opa und dein Opa dein Enkel. Du kannst es raussuchen, wie du willst. Weil diese Erdenzeit, die gibt's irgendwann nicht mehr. Das wird sich hier alles auflösen in nichts. Ich spüre hier so eine andere Salbung wie sonst. Ich bin nicht ganz so komfortabel wie sonst, weil irgendwie merke ich irgendwas Neues. Aber ist okay. Es ist für mich auch manchmal neu. Amen. Ein anderes Wasser. Schwimmen kann ich immer noch. Also, damit du prüfen kannst, Gott gibt dir die Möglichkeit zu erkennen, was sein Wille ist. Der Gute, der Wohlgefällige oder Vollkommene. Willst du den vollkommenen Willen? Sag nicht schnell ja. Du kannst auch beim guten Willen stehen bleiben. Ich kann den guten Willen von Barbara kenne ich, der gute Wille, dass ich mich nicht scheiden lasse, sehr guter Wille. Dass ich jeden Tag gut zu ihr bin, ist vielleicht der wohlgefällige Wille von ihr oder dass ich so oft, wie es geht, bei ihr bin. Der vollkommene Wille ist aber, dass sie spürt, dass ich sie liebe von ganzem Herzen und dass da kein Blatt Papier dazwischen passt. Aber die meisten Paare, da finde ich den vollkommenen Willen nicht. Die gehen schon mit den Gedanken der Scheidung in die Ehe. In der Zeit leben wir. Oh, andere Mütter haben auch schöne Töchter und Söhne. Da ist keine Hingabe. Hingabe ist, ich gebe mich vollkommen auf. Wenn Barbara eine Niere bräuchte, würde ich sie ihr spenden. Unabhängig davon, dass ich erstmal an Heilung glaube. Ihr versteht schon. Oder was auch immer. Haben wir diese Hingabe zu Gott? Freuen wir uns immer noch, wenn wir den durchbohrten sehen? Oder sagen wir, der Typ ist krass, der verlangt immer alles. Nix kleiner Finger, der will den ganzen Kerl. Noch eine Bibelstelle, schaffen wir die? Römer 13, ab Vers 8. Und jetzt kommen wir langsam zu etwas, wo wir sehen, wenn wir in dieser Charakterschule sind, in dieser Veränderung, in dem Allem, da heißt es, seid niemandem etwas schuldig. Niemand. Sei niemand etwas schuldig. Jetzt denkst du vielleicht, ja, dem habe ich mal 100 Euro geliehen, kann er haben. Darum geht es nicht. Hier heißt es, sei niemand etwas schuldig. Wenn jemand will, dass du ihn liebst, wenn jemand will, dass du für ihn da bist, wenn du Freundschaften, dies, jenes, kann viele Facetten haben. Es bleibt nicht schuldig. Wenn du jetzt wüsstest, um drei kommt Jesus wieder und er wird sagen, Thomas, sag ihnen, um drei komme ich. Kannst du dann sagen, ja, Halleluja, dann kann ich hierbleiben, noch einen Kaffee trinken und dann freue ich mich? Oder denkst du, oh, vielleicht sollte ich mich noch mit meiner Mutter versöhnen. Oh, vielleicht sollte ich meinem Vater doch noch sagen, dass er nicht ganz so schlechter Typ war. Vielleicht muss ich meinem Sohn sagen, dass ich ihn doch als Sohn liebe und nicht abgelehnt habe. Schwierig, oder? Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das ist sowieso der Burner. Das Einfachste der Welt ist zu lieben und das Schwierigste der Welt ist zu lieben. Beides in einem Wort. Wenn wir uns nicht komplett lieben lassen von Gott, können wir andere nicht komplett lieben. Geht schon wieder tief. Das Meer ist heute tief, das weiß ich. Aber ich schwimme immer noch oben. Der Schlüssel, um andere lieben zu können, ist wirklich die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Wer hat vorhin gebetet? Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist, unser Herz durch den Heiligen Geist. Spüren wir das 24-7, dass wir von Gott geliebt sind? Spüren wir das rund um die Uhr? Ist da so, brennt dein Herz so voller Liebe, dass du alle Leute nur umarmen würdest? Nein. Es ist immer wieder geknüpft an eine Entscheidung. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, das ist bequem, sagt die Bibel. Aber wenn du die lieben tust oder sagst, Vater, ich gebe mein Leib hin, ich gebe meine Sinne hin und du darfst mir zeigen, wo es Menschen gibt. Ey, das ist möglich. Du bist nicht schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das Gesetz, merkt ihr diesen Satz? Das Gesetz ist nicht gegen die Liebe. Wer liebt, handelt nicht gegen das Gesetz. Das ist der Hammer, oder? Es gibt kein Gesetz der Welt, was dich verurteilt, nicht mal weltlich, wenn du liebst. Ich liebe meinen Nachbar. Oh, da drauf steht die Todesstrafe, das darf man nicht. Doch, das darf man. Das tut ihm nicht mal weh. Hoffe ich zumindest, ne? Halleluja. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das nicht cool? Leute, der Teufel macht in Gemeinden Beschäftigungstherapien. Wie werde ich frei vom Ehebrechen? Wie werde ich frei vom Stehlen? Wie werde ich frei von dem und dem? Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Sag Gott, füll mich mit deiner Liebe, lass mich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Wer ist mein Allernächster? Meine Frau. Meine Frau ist mein Allernächster. Wenn ich nicht sage, Herr, gib mir Liebe für meine Frau, wo werden meine Gedanken sein? Im Ehebruch, ist doch logisch. Es kann nicht rumrennen und vom Seminar zu Seminar gehen und mir 50 Mal die Hände auflegen lassen. Bruder, hast du auch noch ein bisschen Salböl für mich? Aus Israel. Oh, Tropf, Tropf. Oh, oh, nee, ja, Da bist du bei Louis Define. Nee, ja. Boah. Aber es ändert nichts, dass mein Herz nicht da ist, wo sein soll. Wenn ich mich entscheide und sage, Gott, lass mich meine Frau lieben von ganzem Herzen, dann bin ich in den Gedanken nicht im Ehebruch. Ich sage nicht, dass der Teufel nicht probiert, dir wieder irgendwas. Aber du stehst, oder? Das ist nur ein Beispiel jetzt. Und hier heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wow. Wenn man so bei manchen Christen reinschaut, zuhört, so Sachen mitbekommt, dann denkt man sich, wow, der ist voll in der Liebe für sich selbst. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ganz einfach, oder? Der Heilige Geist arbeitet mit euch. Es ist so viel besser zu lieben als zu hassen. Hass, der lässt dich nicht los, der beschäftigt dich. Liebe kannst du genießen, Hass ist schwierig. Ich habe jahrelang gehasst, ich weiß, wie das ist. Aber Gott ist in unser Leben gekommen, Halleluja. mit dir und hat dich errettet, hat dich rausgerissen aus dieser Finsternis. Amen. Wir sind kurz vom Tag. Jesus kommt bald. Wir sind jeden Tag ein Stück näher dran. Wenn es sich auch anfühlt, wie wenn es weit fern ist oder weg ist, ist es nicht. Vater, ich danke dir für das Wort und Heiliger Geist. Bitte offenbar jetzt alles, was wir heute gehört haben, jedem Einzelnen. Zeig ihm, dass die Freude da sein darf für den Durchbohrten. Danke, Jesus, dass du dich hast durchbohren lassen und hast alles auf dich genommen, dass du rufen konntest, es ist vollbracht. Vater, und da steigen wir hinein in das Es ist vollbracht für uns. Und danke, dass du uns veränderst. Danke, dass du an uns arbeitest und uns an alles erinnerst, dass du uns Dinge zeigst, die weg müssen. Vater, wir wollen unseren Leib als ein lebendiges, gottgefälliges Opfer hingeben. Halleluja. Wir werden nicht alt und schrumpelig, sondern wir erneuern uns jeden Tag wie ein junger Adler, wie ein junger Hirsch. Halleluja. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. Es geht uns wohl und es geht uns gut. Halleluja. Amen.